Man muss ja überlegen, der steckte in der Nase eines Trolls. Der wurde mehrmals zweckentfremdet. Der lag in der Kammer des Schreckens rum. In der heulenden Hütte lag der rum. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, Dickemi, heute bin ich Dave und das hier ist das 18. Kapitel von Harry Potter und der Feuerkelch. Und diese schöne Zeile, Mist, Artikel falsch gesagt. Und dieses schöne Kapitel heißt Die Eichung der Zauberstäbe. Im Original heißt sie, oh Mann, kann ich das aussprechen? The Weyhine of the Wands. Habe ich noch nie gehört, das Wort wird schon stimmen. Genau, die Eichung der Zauberstäbe. Kommen wir später zu. Ist allerdings nur eine Sache von vielen in diesem Kapitel passiert. Da passiert einiges. Also, wir fangen direkt an. Denn Harry ist ja zum Schulchampion gewählt worden, beziehungsweise zu einem Schulchampion. Es gibt ja eigentlich Cedric für Hogwarts, während Harry ja eher für eine unbekannte vierte Schule ist. Das ist aber allen egal. Alle tun so, als wenn Harry Schulchampion wäre. Okay. Harry steht auf jeden Fall am nächsten Morgen auf, wollte gleich mit Ron reden und Ron war weg. Harry ist daraufhin, hat er sich angezogen, zum Mittagessen, frühstücken wollte er. Und als er runter in den Gemeinschaftsraum kommt, sind schon alle, hey, super, sind ja alle, Gryffindors freuen sich ja, dass Harry Champion ist und so. Dann kommt er runter zur großen Halle oder fast in die große Halle. Da kommt Hermine ihm schon entgegen auf dem Weg dorthin, hat ihm Toast gemacht und fragt, wollen wir spazieren gehen? Und Harry so, oh ja, bitte. Und ja, dann gehen sie spazieren. Harry erzählt alles, was passiert ist in dem Raum mit den anderen. Also ne, sie sind ja in so einen separaten Raum gegangen, wo das dann alles geklärt wurde hinter der großen Halle. Und Harry erzählt ihr alles, was passiert ist und Hermine glaubt ihm, ohne zu zögern, und sagt sofort, ja klar, warst du es nicht so. Erstens machst du das nicht so, bist du einfach nicht. Und zweitens, hättest dein Gesicht sehen sollen, als dein Name aufgerufen wurde. Da hätte, also, ne, da war klar, nee, der hat das nicht gemacht. Und dann sagt Harry, dass sie es Ron sagen soll. Und der sagt, sagt sie ihm, ja, du Ron, also der ist ein bisschen, wie soll man sagen, eifersüchtig. Und er sagt sie, ja, und? Also ich kann dich ja nichts für, ich habe das ja nicht freiwillig gemacht. Und sie sagt, ja, aber guck mal, Ron ist der jüngste von, wenn man 18, Bilder, 5 Brüdern und steht immer im Schatten von diesen, woraufhin er auch jetzt einen besten Freund hat, der berühmt ist. Und da steht er halt auch häufig im Schatten so. Und das ist für ihn auch meistens okay. Aber dieser Punkt, dass er jetzt im Turnier steht, dass Harry schon wieder im Turnier steht, dass, also nicht schon wieder im Turnier, aber ne, schon wieder im Mittelpunkt steht. Es ist ja auch, weil ich finde, ein bisschen dramatisieren das über. Es gibt später noch eine Stelle, wo Hagrid zu ihm sagt, dir fällt alles in den Schoß. Es sind ja so Sachen häufig, die gar nicht so cool sind. Also, was hatten wir im ersten Jahr? Im ersten Jahr war eigentlich alles um Harry ruhig, dieses ganze Investigative und wir ermitteln mal, wer hier den Stein der Weisen holen will und was da überhaupt unter dem Hund versteckt ist. Das war ja alles, ging ja alles von denen aus. Das stand ja gar nicht im Mittelpunkt von der ganzen Schule. Das Einzige, wo er im Mittelpunkt stand, ist, als ihn 50 Hauspunkte abgezogen wurden, ihm, Hermine und Neville, wodurch sie 150 Punkte verloren haben. Und sie, dann war Harry halt so im Mittelpunkt, weil er halt der berühmteste von denen ist. Und das fanden dann alle doof. Und Harry war eher so, ja, war negativ behaftet von den Leuten. So, ne? Also die fanden die alle doof. Nächster Teil, Kammer des Schreckens wird geöffnet. Harry wird verdächtig, diese Kammer geöffnet zu haben. Und alle finden Harry kacke, weil sie Angst vor ihm haben, weil sie denken, er ist der Erbe Slytherins, der hier Leute angreift. Er stand ja also auch nicht so im positiven Mittelpunkt. Dann Sirius Black, nächster Teil, Sirius Black will nach Hogwarts wegen Harry. Das wussten die meisten aber alle gar nicht. Die wussten nur, dass Sirius Black auf freiem Fuß ist und sie müssen vorsichtig sein, weil irgendwie will er scheinbar nach Hogwarts. Wohin er da genau wollte, das wussten die meisten ja gar nicht. Das war uns als Leser natürlich präsent, weil wir ja immer Harry verfolgen und Harry halt im Mittelpunkt stand. Aber der Rest der Schule, der wusste ja gar nicht, wo Harry, dass es um Harry ging, explizit. Und ja, also auch das mit den Dementoren und so, das ist ja alles, das sind ja alles Sachen passiert, die wissen die Lehrer, aber die meisten Schüler kriegen davon ja gar nichts mit. Also das ist ja, eine Hufflepuff 8, Achtklässlerin gibt es ja nicht, Sechsklässlerin, die wird sicherlich nicht mitgekriegt haben, dass, oder fünf, sagen wir mal, also Hufflepuff 5-Klässlerin, die wird sicherlich nicht mitgekriegt haben, dass Harry da irgendwie gegen Dementoren gekämpft hat. Die war wahrscheinlich einfach froh, dass ihre ZAG-Prüfung rum war und sie ein bisschen chillen konnte. Also, das ist ja ein bisschen übertrieben, so zu tun, als wenn Harry da irgendwie immer von allen im Mittelpunkt steht. Er ist halt berühmt und seine Freunde wissen, dass ihm viel Scheiß passiert. Aber das, die wissen ja auch, dass ihr das nie ernsthaft macht. Aber Ron ist jetzt halt wütend auf ihn, weil er wieder im Mittelpunkt steht und irgendwie fühlt er sich ja ausgegrenzt oder ja, man weiß es nicht genau. Genau. Dann sagt Hermine, dass sie Moody recht gibt, dass wahrscheinlich irgendjemand ihn da reingeschmuggelt hat und dass man vorsichtig sein muss, weil diesen Kelch auszutricksen, das ist schon jemand ziemlich mutig, auch dass er es halt quasi unter der Nase von Dumbledore macht. Dann, ja, dann schreiben sie einen Brief an Sirius, weil Hermine sagt, ja, Sirius will davon wissen, Harry hat eigentlich nicht so Bock drauf, weil Sirius ja schon nach Norden geflogen ist, wegen seiner ziependen Narbe. Was wird er jetzt machen, wenn er hört, dass Harry im Turnier ist? Aber dann schreiben sie ihn doch, weil Sirius natürlich wissen will und Hermine sagt völlig zu Recht, ja, der wird davon erfahren, der scheint ja sich gut zu informieren auch auf der Flucht und es wird morgen spätestens im Tagespropheten stehen, dass Harry Potter beim Trimagischen Turnier mitmacht. Das sind halt zwei sehr große, berühmte Ereignisse, wenn die zusammenfallen, da interessiert sich halt jeder für. Also schreiben sie ihm und dann gehen sie hoch in die Eulerei und er muss ja einen anderen nehmen als Hedwig, das macht er auch, aber dann ist Hedwig halt sauer auf ihn, weil er sagt, dass er halt wen anders nehmen muss. Findet Hedwig doof. Fliegt dann weg, tut ihm ein bisschen weh. Also beim Abfliegen tut sie ihm ein bisschen weh, krallt so ein bisschen die Krallen in seine Schulter. Und ja, so viel dazu. Jetzt hat er auch noch Beef mit Hedwig und das macht ihn auch ein bisschen traurig. Am nächsten Tag geht dann der Unterricht wieder los. Und im Prinzip ist Harry von allen genervt. Also, die Gryffindors nerven ihn, weil sie ihn wie ein Held feiern die ganze Zeit. Die Hufflepuffs, merkt er dann schnell in Kräuterkunde, sind alle sauer auf ihn. Also allgemein alle Hufflepuffs sind sauer auf alle Gryffindors, weil Harry ihrem Champion Cedric so ein bisschen die Show stiehlt. Ne? Weil die Hufflepuffs, die sind ja alle nicht so erfolgreich, behaupte ich mal. Es ist aber auch Quatsch, es gibt natürlich auch erfolgreiche Hufflepuffs. Mir fällt jetzt nur gerade keiner ein. Genau, die Hufflepuffs sind sauer auf ihn wegen Cedric und deswegen sind sie alle so ein bisschen mürrisch und ja, das merkt man halt in Kräuterkunde sehr stark, weil normalerweise quatschen die dann ja da mit Ernie McMill, mit Justin Finn-Fletchley, Hannah Abbott, wie heißt die andere, Susan Bones, so ne, die ganzen Hufflepuff-Gang, so ne, aber diesmal nicht so. Und das einzige Mal, dass sie auf Harry wirklich reagieren, ist, als er sich wehtut, da lachen sie ihn alle lauthals aus. Dann merkt Harry im Laufe der Tage, dass auch die Ravenclaws scheinbar nicht so erfreut sind über Harrys Wahl zum Champion. Er dachte, gut, die Gryffindors, die werden wahrscheinlich neutral sein. Die sind ja, ne, also klar, mit der Hufflepuffs verstehe ich wegen Cedric. Slytherins habe ich nichts anderes erwartet, zu denen kommen wir gleich noch. Und Ravenclaws sagt er, die werden vielleicht so, ja, okay, finden wir jetzt nicht so cool, aber ey, du bist auch unser Champion, deswegen feuern wir dich an. Pustekuchen, die sind genauso gepisst von ihm und halten alle zu Cedric. Und dann gibt es natürlich noch die Slytherins, die wie immer gegen Harry sind. Das ist er ja gewohnt, das kennt er ja von jedem Quidditch-Spiel. Aber sie haben sich auch noch etwas anderes ausgedacht, nämlich Buttons. Harry kommt zu Zaubertränke den einen Nachmittag und er sieht die Slytherins alle mit so Buttons stehen und ganz kurz denkt Harry so, haben die jetzt alle eine BFR-Button dran oder was? Was ist denn hier los? Aber sind's nicht. Es sind Buttons, darauf steht, ich bin für Cedric Diggory, dem wahren Hogwarts-Champion. Und wenn man dann da so gegentippt irgendwie, oder es wechselt im Zeitrhythmus, bin ich gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt's so zwei und es gibt dann, nee, man kann's auf jeden Fall, ich glaube, wenn man so gegentippt, dann kommt da Potter stinkt. Wahrscheinlich Potter sucks im Original. Und das findet Draco Malfoy sehr lustig. Sie streiten sich dann so miteinander ein bisschen und es artet dann ein bisschen aus, weil Harry ja sowieso schon die ganzen Tage geladen ist und sehr viel einstecken musste, weil, wie gesagt, Hufflepuff hassen ihn, Ravenclaws hassen ihn, Slytherins hassen ihn und sein bester Freund redet nicht mit ihm. Was ihm auch zusetzt, also es wird auch nochmal extra geschrieben, dass das alles ihm weniger ausmachen würde, wenn er wenigstens Ron hätte, der an seiner Seite ist, weil das natürlich ihm viel Kraft gibt. Sein bester Freund, der immer Sachen sagt, ja komm, scheiß drauf, wen interessiert. Hermine versucht das zwar, aber die kann das nicht so gut wie Ron, weil zwischen den beiden halt nochmal eine andere Art von Freundschaft herrscht. Das ist halt so. Jedenfalls bricht ein Duell aus und sie schleudern Flüche auf sich und dabei kriegt Goyle einen Fluch ab, der ihm dicke Pusteln im Gesicht wachsen lässt. Und Hermine kriegt einen anderen Fluch ab, ein Densaugeo Fluch ab, der lässt ihre Zähne wachsen. Also ihre Vorderzähne, die ja sowieso schon sehr groß sind, die werden nochmal länger. Und Snape kommt dann raus, ist super sauer, sagt, was ist hier los? Und dann sagen sie ja hier, Draco sagt, Herr Professor, Harry hat mich angegriffen. Und Harry sagt, wir haben uns gegenseitig angegriffen. Jetzt kommen wir wieder runter. Und dann schickt er Grab in, oder Goyle, ich weiß gar nicht mehr, was Grab oder Goyle? Einer von beiden auf jeden Fall schickt er in Krankenflügel wegen den Pusteln im Gesicht und so. Und dann guckt er sich Hermine an. Die Vorderzähne sind inzwischen irgendwie so auf Kinnhöhe. Und Snape sagt dann so, ich sehe keinen Unterschied. Was einfach ein super krasser Arschloch-Move ist. Und ich weiß wirklich nicht, was mit den Leuten los ist, die immer so tun, als wenn Snape so ein toller Kerl wäre. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später. Kommen wir ganz anders zu. Aber egal, es gibt ja viele Snape-Fans da draußen auf jeden Fall. Und es gibt so Szenen, ich verstehe einfach nicht, warum es Snape-Fans gibt. Okay. Dann gibt es natürlich noch genau, und dann rennt Hermine daraufhin natürlich heulen weg, weil, ist klar, ist sehr verletzend. Und Harry und Ron fangen zeitgleich an, Snape zu beleidigen. Mit was genau, wird nicht deutlich. Es heilt sehr wieder von den Kerkerwänden und sie motzen ihn alle an. Alle beide und kriegen beide Nachsitzen. Ja, das war's. Dann gibt's Unterricht und Ron und Harry denkt kurz, dass es wieder so ist wie vorher mit Ron, aber Ron setzt sich dann demonstrativ von ihm weg. Also er verlässt ihn bewusst, um sich woanders hinzusetzen. Was Harry natürlich wieder sehr tief hart trifft. Und dann lässt Snape durchscheinen, dass sie diesmal, sie haben ja Gegengifte, und Snape lässt durchscheinen, dass er die heute testen will. Dann kommt allerdings Colin Creevy rein und sagt, entschuldigen Sie, Sir. Super geile beschriebene Szene. Also Colin kommt rein, strahlt Harry zu, sagt, winkt ihm so, und geht zu Snape und Snape guckt ihn so super finster von oben herunter an und so das Lächeln auf Colins Gesicht verstirbt so. Sagt er, entschuldigen Sie, Sir, ich muss Harry Potter holen. Die Champions müssen alle woanders hin. Und Champions werden irgendwie alle gebraucht. Und dann sagt Snape, okay, Potter, lassen Sie Ihre Sachen hier. Komm später wieder und dann teste ich das Gegengift an ihn. Und Colin so, nee, Sir, da muss der auf jeden Fall, muss auf jeden Fall seine Sachen mitnehmen. Das wird länger dauern. Und Harry so, yes. Und sie gehen dann raus und Harry fragt, was ist denn, Colin, wo soll ich überhaupt hin? Und er sagt, ja, du hast jetzt so einen Pressetermin. Und Harry sagt, ach du Scheiße. Aber ein richtiger Pressetermin ist es nicht. Sie kommen auf jeden Fall, sie gehen dann in ein recht kleines Klassenzimmer. Also er trifft auf jeden Fall auf Bagman. Und Krumm ist auch da, Cedric ist da und Fleur ist auch da. Und gibt so ein kurzes, wir sind halt da, also Bagman begrüßt Harry dann strahlend und sagt, dass es um die Eichung der Zauberstäbe geht. Und Harry sagt, was? Und ja, sie prüfen dann, ob die Zauberstäbe in Ordnung sind, ob sie die im Turnier benutzen können. Und dann ist natürlich auch Rita Kimkorn da. Das ist der sogenannte Pressetermin, von dem Colin geredet hat. Rita Kimkorn haben wir schon mal kennengelernt. Die hat ja diesen Bericht über die Quidditch-Weltmeisterschaft gesprochen, wo Arthur mehr oder weniger schlecht wegkam. Ich lese mal kurz vor, wie Rita Kimkorn beschrieben ist. Ihr habt wahrscheinlich all das Bild vom Film vor Augen, aber sie hatte eine kunstvolle und auffällige steife Lockenfrisur, die überhaupt nicht schwer kiefrigen Gesicht passen wollte und trug eine juwelenbesetzte Brille. Ihre dicken Finger, die den Griff einer Krokodillederhandtasche umklammerten, endeten in 5 cm langen karmesinroten lackierten Fingernägeln. Also sehr dicke Finger, das finde ich auch eine interessante Beschreibung. Nun ja,
Rita schnappt sich dann auf jeden Fall den jüngsten Champion, Harry, und schleppt ihn in einen anderen Raum, in einen Besenschrank, wo sie dann ihre flotte Schreibfehler rausholt. Und da ist immer so, da denke ich jedes Mal, wenn ich das lese, was wollen die damit andeuten? Also, Rita Kim Korn holt eine flotte Schreibfeder raus. Das ist eine grüne Feder. In dem Raum entdeckt er übrigens drei Goldzähne. Rita, ich finde, das wirft so ein ganz krasses Bild. Ich meine, im Film wird sie ja einfach wie so eine aufgetakelte Frau, die halt Reporterin ist. So, ne? Aber ich finde, dieses steife Lockenhaar, dicke Finger, dann drei Goldzähne, das wirkt alles so ein bisschen suspekt. sie holt auf jeden Fall ihre flotte Schreibfeder raus und dann kommt, sie saugt daran mit offensichtlichem Genuss. Wo ich jedes Mal denke, okay, warum schreibt man das in einem Buch, dass eine Frau mit Genuss an einer Feder nuckelt oder saugt? Ich vermute, das bedeutet einfach nur, dass sie gerne diese flotte Schreibfeder benutzt. Dass sie sich schon freut, dass die jetzt zum Einsatz kommt. Das ist meine Auslegung. Rita ist übrigens 43. Die flotte Schreibfeder fängt nämlich gleich an zu schreiben. Und die attraktive Rita Kim Korn, 43, deren feurige Feder manch einen aufgeblähten Ruf durchlöchert hat. Genau, und dann fangen sie an zu reden. Und Harry liest immer so ein bisschen mit, was die schreibt. Und es sind halt so Sachen, wo er denkt, das hat doch überhaupt nicht stattgefunden. Eine hässliche Narbe, Erinnerung an eine tragische Vergangenheit, entstellt den ansonsten durchaus reizenden Harry Potter dessen Augen und so weiter. Tränen erfüllen diese verblüffend grünen Augen, sobald unser Gespräch sich den Eltern zuwendet, an die er sich kaum noch erinnern kann. Genau, also es geht dann so ein bisschen darum, ob seine Eltern stolz auf ihn wären, aber ob er da deswegen bei dem Turnier teilnimmt, um zu zeigen, dass er es drauf hat oder so. Ganz furchtbare Schmierenpresse-Interview ist das so. Also sie will gewisse Sachen aus ihm rauskitzeln, die eine gute Schlagzeile geben. Es ist übelstes Bildniveau. Dann kommt Dumbledore rein und Rita ist sichtlich erschrocken und versteckt schnell Pergament und Feder, damit Dumbledore das scheinbar nicht sieht. Und dann sagt sie, Mensch, wie geht's Ihnen? Und dann hat sie hat wohl scheinbar im Sommer einen Artikel geschrieben über die Konferenz der Internationalen Zaubervereinigung. Und Dumbledore sagt, dass er den Artikel bezaubernd gehässig fand und besonders die Beschreibung von ihm als in die Jahre gekommener altmodischer Narr hätte ihm sehr gefallen. Gut, gibt er noch so ein paar sehr bissige, es ist so eine sehr, beide wissen, sie mögen sich nicht besonders, aber müssen halt irgendwie miteinander reden, Unterhaltung. So, dann kommt er raus und Harry sieht, dass Karkaroff, Maxim, Mr. Crouch und Bagman da sind und auch Mr. Ollivander da ist und der soll jetzt die Zauberstäbe untersuchen. Er ist natürlich der britische Zauberstabmeister, deswegen übernimmt er das. Und er guckt sich zuerst den Stab von Fleur an und untersucht den und sagt so, was ist das da drin? Und dann sagt sie, dass ein Haar vom Kopf einer Vela eine meiner Großmütter. Und Harry sagt, krass, die ist wirklich eine Vela, weil das hat ja Ron behauptet, dass sie was von einer Vela hat, weswegen er sie so toll findet. Und Harry denkt sich so, krass. Das muss er gleich runter. Ach so, ja. Geht ja gar nicht. Wir reden ja nicht miteinander. Schade. Naja, Ollivander sagt dann auch, dass eine Wählerhaar hat er selber noch nie verwendet, weil die sehr eigenwillige Zauberstäbe machen. Aber wenn es funktioniert, ist ja, jeder findet den richtigen Zauberstab für sich. Deswegen ist er völlig gut damit. Und er sagt den schönen Spruch Orchideus, wodurch ein Strauß Blumen aus den Spitzen des Zauberstabs kommt. Er sagt, super, passt, hier hast du die Blumen, Zauberstab zurück. Und ruft Cedric dran. Cedric hat auch einen Zauberstab von Ollivander natürlich, logischerweise, britischer Zauberstabhersteller und so. Und er kommt ja auch aus derselben Ecke wie Ron und so, deswegen, klar, geht er in die Winkelgasse. Dann erzählt Ollivander so, völlig random, sagt er so, ach ja, Mensch, hier, das Schwanzhaar eines Einhorns war ein sehr starkes Einhorn. 17 Handbreit lang ist es gewesen, mit einem Horn, das mich fast aufgespießt hätte. als sie es vom Schwanz zupfen wollte. Wo du denkst, okay, warum erzählt er das? Was ist das für eine weirde Erinnerung? Ja, das Ding wollte mich töten, als ich ihm Schwanzding weggerupft habe. Naja, dann sagt er, oh, er sieht aber immer noch sehr schön aus. Und Cedric sagt so, ja, ich habe ihn gestern noch poliert. Und Harry guckt auf seinen und merkt so, überall Fingerabdrücke drauf. Und man muss ja überlegen, der steckte in der Nase eines Trolls. Der wurde mehrmals zweckentfremdet. Der lag in der Kammer des Schreckens rum. In der heulenden Hütte lag der rum. Also Harrys Zauberstab hat in den nicht mal 4 Jahren, die ihn jetzt hat, sind ja etwas über 3, etwas über 3 Jahren, hat er schon so einiges mitgemacht, muss man sagen. Ne? Das ist schon krass. Er probiert ihn dann auch so ein bisschen zu polieren an seinem Umhang. Dann ist erstmal Krumm dran und Krumm hat einen Zauberstab von, wichtiger Name, müssen wir uns auf jeden Fall merken, Gregorowitsch. Gregorowitsch ist ein Zauberstabmacher vom Festland, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der wohnt in Deutschland, ne? Klingt allerdings eher so ein bisschen osteuropäisch, Gregorowitsch. Krumm kommt ja aus Bulgarien, deswegen ist ja naheliegend, dass da irgendwie wahrscheinlich da in der Gegend ist. Genau, er hat Weißbuche, Drachenherz, ist sehr dick. Das ist ein sehr wichtiger, um einiges dicker, als man es sonst zu sehen bekommt. Sehr steif. Scheint so ein Ding von Gregorowitsch vielleicht zu sein, dass er die ein bisschen robuster baut, die Zauberstäbe. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich meine, wie schnell ist Rons Zauberstab? Aber gut, der war schon ein bisschen älter, aber ne, der ist einfach in der Mitte durchgebrochen. Also, ein dickerer Zauberstab kann natürlich hilfreich sein. Dann sagt er den Zauberspruch Avis, wodurch aus der Spitze seines Zauberstabs einige Vögel herausfliegen und durchs Fenster nach draußen fliegen. Dann sagt Ollivant, alles klar, super, jetzt Mr. Potter. Und er sagt, ja, ich erinnere mich. Und Harry erinnert sich auch. Und dann kriegen wir nochmal erzählt, wie er da in den Laden kam und dass Ollivander ihm gesagt hat, dass er den Phönixkern drin ist. Der gleiche Phönix hat den Zauberstab, ist in dem Zauberstab drin, von dem gleichen Phönix eine Feder, in dem gleichen Zauberstab drin, so wie von ihm ist bei Voldemort drin, weswegen die so, ja, Brüder sind, sagte er. Also er nannte es, wo doch sein Bruder ihnen das hier zugefügt hat. Und Harry hofft so ein bisschen, dass er jetzt nicht allen erzählt, dass er da eine gewisse Zusammenhängung mit Voldemort hat. Erzählt er auch nicht. Er guckt ihn aber länger an als sonst und gibt den Harry zurück, sagt, er ist im besten Zustand. Vorher hat er noch eine Weinfontäne heraussprudeln lassen, wo du auch denkst, okay, also die Zauber sind so ein bisschen random. Bei Fleur irgendwie so ein leichter Sexismus in der Luft, so hier, die junge Frau, sie kriegen Blumen. Bei Cedric, was hat er bei Cedric gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ein Strom Rauchringe aus der Spitze von Cedrics Zauberstab. Rauchringe. Auch so Blumenstrauß, Rauchringe, Vögel, Wein. Ist das eine geheime Botschaft? Blumen, Rauchringe, Vögel, Wein. Fleur, eine schöne Frau, kriegt Blumen. Cedric. Ein unwichtiger Nebencharakter kriegt Rauchringe. Krumm. Gut im Fliegen. Vögel. Weil Quidditch-Spieler und so, ne? Harry, aber Harrys Weinfontäne gibt halt null Sinn. Oder ist das eine Anspielung an Jesus? Ist er deswegen wegen dem Wein dann vielleicht, ne? Also Anspielung an Jesus, Wein? Jesus hat Wasser zu Wein gemacht, unendlich viel Wein für die Hochzeit besorgt. Wein aus dem, ne, aus dem Zauberstab. Ist Harry dann vielleicht sowas wie der Retter, der Held der Geschichte? Naja, weiß man nicht. Also wir wissen schon, dass er der Held der Geschichte ist, aber ne, es ist, ich glaube jetzt nicht, dass J.K. Rowling auf Jesus anspielen wollte. Das würde mich wundern. Wäre irgendwie so ein Vergleich, der bis jetzt gar keinen Sinn ergeben würde irgendwie. Genau, dann sind sie fertig und Dumbledore sagt vielen Dank. Das war alles. Ihr könnt jetzt gern zum Mittagessen gehen. Wenn, dann gibt es gleich soweit, dann müsst ihr nicht mehr in den Unterricht zurück. Und dann sagt so ein Typ so, dann kann man, und sagt Bergman, Fotos, Dumbledore, Fotos. Und dann probieren sie sich hinzustellen. Klappt alles nicht so richtig, weil mal der Maxim zu groß ist. Am Ende muss sie sich hinsetzen und dann machen sie irgendwie ein gemeinsames Foto, dann machen sie ein Gruppenfoto. Und Harry merkt schon, dass Rita Kim Korn sehr darauf erpicht war, Fotos von ihm zu kriegen, was er gar nicht so gut fand. Dann ist Mittagessen, Harry isst schnell, Hermine ist noch nicht aus dem Krankenflügel zurück und geht dann nach oben. Kommt ins Zimmer und trifft auf Ron, der sagt, du hast eine Eule. Ah, so, oh, gut. Und wir müssen morgen nachsitzen in Snapes Kerker. Und Harry, und dann geht er raus und dann sagt Harry so, oh, fuck, ich würde jetzt gerne wissen, was Sirius redet. Aber ich will auch Ron hinterher. Und ich dabei wusste nicht, ob er ihn eine reinhauen sollte oder ihn knutschen. Ich weiß es nicht genau. Gut, er liest auf jeden Fall den Brief von Sirius und darin steht, das lesen wir jetzt noch kurz, Harry. Nicht mal ein Hallo. Ich kann in einem Brief nicht alles sagen, was ich möchte. Es ist zu riskant, falls die Eule abgefangen wird. Wir müssen unter vier Augen miteinander reden. Kannst du dafür sorgen, dass du am 22. November um 1 Uhr morgens allein am Kamin im Gryffindor-Turm bist? Ich weiß besser als alle anderen, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Und solange Dumbledore und Moody in deiner Nähe sind, glaube ich nicht, dass dir einer was antun kann. Doch genau darauf scheint sich jemand mit allen Mitteln vorzubereiten. Dich ins Turnier zu schmuggeln und dazu noch unter Dumbledores Nase, muss sehr gefährlich gewesen sein. Sei auf der Hut, Harry. Ich möchte weiterhin über alles Ungewöhnliche unterrichtet werden. Lass mir wegen des 22. November so rasch wie möglich eine Nachricht zukommen. Sirius. Und damit endet das Kapitel mit dieser Nachricht. Ganz spannend. Und ja, was soll man da noch sagen? Ich finde es spannend, dass Sirius sich rausnimmt zu sagen, ich weiß besser als alle anderen, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Ich würde nicht sagen, besser als alle anderen. Ich glaube, er weiß, dass er es kann, weil er, ne, er hat sich ihm gestellt, als er dachte, er wäre ein Mörder. Er hat sich gegen die Dementoren gewehrt. Er hat Sirius durch Zeitreise zur Flucht verholfen und so. Er weiß, dass Harry was drauf hat und mutig ist und einiges, also sich nicht einschüchtern lässt, nicht zurückschreckt vor Dingen. Aber ich glaube, dass Leute wie Dumbledore, Hermine oder Ron doch noch besser wissen, dass Harry auf sich allein aufpassen kann. Wobei Hermine vielleicht nicht. Ron, ja, weiß ich auch nicht. Dumbledore auf jeden Fall. Dumbledore weiß das. Dumbledore ist sich dem bewusst, dass Harry das kann. Gut, das war die Eichung der Zauberstäbe. Es ist viel passiert. Wichtige Punkte sind... Was sind wichtige Punkte? Auf jeden Fall... Ach so, ich habe den Unterricht bei Hagrid vergessen. Ah, oh, der ging unter. Genau, er hatte nämlich auch Pflege magischer Geschöpfe zwischendurch nach Kräuterkunde. Und da hat Hagrid ihn so ein bisschen zur Seite genommen und da hat er das erzählt mit, dass ihm alles in den Schoß fällt. Und Hagrid glaubt ihm natürlich. Hagrid hat nicht eine Sekunde dran gezweifelt, dass Harry es selber war. Und er meinte, klar glaube ich dir, Dumbledore glaubt dir, ich glaube dir, ist doch klar, dass du das nicht warst so. Hagrid kennt Harry ja auch, also ne, der ist ja, die sind ja ein paar Jahre schon befreundet und der weiß ja, dass Harry sowas eigentlich nicht machen würde. Und ja, das ist eigentlich so die wichtige Info. Die Knallrümpfe und Kröter könnte man vielleicht noch mit reinnehmen, die waren in dem Zuge dann auch ein bisschen wichtig, weil wie soll man es sagen, sie mussten, Hagrid meinte so, ja, ich weiß jetzt, also die haben sich gegenseitig angefangen umzubringen, die Knallrümpfe und Kröter. Und Hagrid hat herausgefunden, woran es liegt. Und es liegt daran, dass sie zu viel Energie haben, weswegen sie die Stunde damit verbracht haben, ihnen eine Leine umzulegen und mit ihnen über die Länder reinzuspazieren. Ja, war jetzt nicht so ein geiler Unterricht. Aber ja, wie gesagt, Hagrid glaubt Harry, Dumbledore glaubt Harry, Hermine glaubt Harry. Jetzt muss nur noch Ron Harry glauben, dann ist, glaube ich, die Welt wieder in Ordnung. Vielleicht passiert das ja im nächsten Kapitel, wenn es heißt, der ungarische Hornschwanz. Was immer das auch sein mag, wir wissen es noch nicht. Nein, wir wissen es nicht. Tut nicht so. Gut, es gibt eine Übersetzungskritik, die möchte ich euch gerne vorlesen. Sie ist völlig unwichtig. Aber vielleicht habe ich sie auch gerade, ist mir auch gerade passiert. Nun ja, Harry geht auf jeden Fall zum Mittagessen vor Zaubertränke. Und im Buch steht dann auch, dass er zum Mittagessen geht, dass Dumbledore sie zum Mittagessen nach der Eichung schickt. Aber es müsste natürlich Abendessen sein. Im Original steht dort Dinner. Mittagessen ist ja Lunch, ne? Lunch, Dinner, Breakfast. Die Essenszeiten habe ich drauf in Englisch. Mhm. Gut.
Anders als der Name dieser Folge, der war The Waging of the Warmth. Die Eichung der Zauberstäbe. Gut, das war's für heute. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber ist doch schön, ne? Ist doch auch schön. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und weil ich diesen Zauberspruch einfach so gerne mag und ihn so schön finde, beende ich die heutige Folge mit Orchideus. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao!